Transit, der Podcast zur Migrationsgeschichte und zu aktuellen Fragen rund um Flucht und Vertreibung. Herzlich willkommen zur 7. Episode von Transit. Mein Name ist Philipp Strobel und gemeinsam mit meiner Kollegin Franziska Lamp sprechen wir in dieser Podcast-Reihe am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien über aktuelle Fragen der Migrationsgeschichte und der Migrationspolitik.
Heute werfen wir unter anderem einen Blick auf Mobilität in der Forschung sowie auf das Forschungsfeld Migration und Kindheit. Und dazu haben wir Sven Steinberg zu Gast. Sven ist Assistenzprofessor an der Queen's University in Kingston, Ontario in Kanada und langjähriger assoziierter Wissenschaftler des Deutschen Historischen Instituts in Washington und seinem Pazifikbüro in Berkeley, Kalifornien. Sven, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
Ich freue mich auch sehr, hier dabei zu sein.
In deinen Arbeiten und in deiner Lehre an der Queen's University setzt du dich unter anderem auch seit Jahren mit Wissenstransfer durch Migrantinnen und Migranten auseinander. Dieser Arbeit sind zahlreiche Publikationen entsprungen. Dazu gehören auch mehrere Themenhefte, wissenschaftliche Zeitschriften sowie Sammelbände. Lass uns in dieser Episode starten mit einer kurzen Reflexion über den Themenkomplex Wissen und Migration und deine ausgiebigen Forschungen dazu. Welche Auswirkung hat Migration für den Transfer von Wissen einerseits und welche Bedeutung hat Wissen im Kontext von Migrationsprozessen andererseits?
Ja, herzlichen Dank. Zwei sehr große Fragen natürlich. Also beginnen wir vielleicht mal mit der ersten. Natürlich stehen Migration und Wissen in einem Verhältnis. Das heißt, Wissen migriert mit und durch Menschen und durch die Bewegung von Menschen. Das ist eine relativ basale Erkenntnis. Und es ist auch eine ältere Frage. Also wenn man jetzt sozusagen auch in meine Forschung mal reinschaut, ich beschäftige mich viel mit den 1930er und 40er Jahren mit Flüchtlingen, da lernt man schnell, dass das natürlich auch eine Quellenfrage ist. Also wo können wir denn diese wissensbezogenen Transferprozesse überhaupt lokalisieren? Und was wir in der gemeinsamen Forschung mit Simone Lessig am Deutschen Historischen Institut relativ schnell gesehen haben, ist, dass es natürlich lange Zeit eben quellenbezogen auch eine Fokussierung auf bestimmte Eliten gegeben hat, die bestimmte Quellen hinterlassen haben und die eben weniger, ich sag mal, den Durchschnittsmigranten abgebildet haben, Alltagswissen, Erfahrungswissen und alles, was dazugehört. Generell, das ist unsere Erkenntnis oder ist auch meine Erkenntnis aus meiner Forschung, stehen Migration und Wissen in Migrationsprozessen immer in einem spezifischen Verhältnis. Und da geht es sozusagen nicht nur um das Wissen der Migrantinnen und Migranten selber, sondern es geht darum, das Wissen über Migration, über Migrantinnen und Migranten, also was von staatlichen Institutionen zum Beispiel erstellt wird. Es geht darum, Wissen für Migrantinnen und Migranten. Also das ist dann Bildung, meistens bildungsbezogen beispielsweise. Das hat dann was mit Schulen zu tun oder mit gemeinnützigen Organisationen. Ein letzter Punkt, den ich hier noch stark machen will, was wir sozusagen bei diesen Transfers immer mit im Auge behalten müssen, ist das Gegenteil davon. Also Wissen und Migration stehen manchmal eben auch nicht in einem Verhältnis, beziehungsweise sind von Ignoranz geprägt. Also dass sozusagen mitgebrachtes Wissen als nicht validierbar irgendwie anerkannt wird. Wir haben es mit Übersetzungsprozessen zu tun. Natürlich, es hat auch was mit Sprache zu tun. Also Losses in Translation. Aber wie gesagt, halt auch sehr oft eben mit dem Gegenteil davon. Eben das mitgebrachte Wissen, das im Migrationsprozess erworbene Wissen in den ankommenden Gesellschaften eben nicht anerkannt wurde. Und das ist sozusagen, also die Geschichte des Wissens im Zusammenhang mit Migration hat immer diese zwei Seiten, die man im Blick behalten muss.
Ja, vielen Dank. Als langjähriger assoziierter Wissenschaftler des DHI in Washington sowie als Research Ambassador des Deutschen Akademischen Austauschdienstes lebst du ja quasi selbst auch den akademischen transnationalen Austausch. Welche Rolle spielt Mobilität für dich, vor allem in der akademischen Forschung?
Es ist eine sehr gute Frage. Also qua meiner eigenen akademischen Biografie spielt Mobilität natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht das einzige Element von Austausch. Das haben wir ja während der Corona-Pandemie irgendwie auch gelernt, dass wir uns austauschen konnten, obwohl wir eben nicht mobil waren im eigentlichen Sinne. An sich ist Mobilität natürlich zentral für wissenschaftliche Arbeit, für Kollaboration. Und die wesentlichen Forschungsthemen, die ich seit vielen Jahren verfolge und betreibe, also zum Beispiel Migrant Knowledge oder In Global Transit oder In Search of the Migrant Child, die beruhen allesamt eben auf Mobilität oder eben den anderen Formen, in die uns die Pandemie so ein bisschen hineingezwungen hat. Für mich selber, und das ist so eine Grundlage, weswegen ich mich angefangen habe, für den Deutschen Akademischen Austauschdienst hier auch in Kanada zu engagieren, hat Mobilität natürlich immer sehr viele positive Effekte gehabt. Also ich war auf Konferenzen vor 10 Jahren schon und diese Menschen, die ich dort kennengelernt habe, mit denen bin ich bis heute in Kontakt, mit denen kollaboriere ich bis heute. Und das ist einer der Gründe dafür, dass ich seit vielen Jahren auch schon in Deutschland vorher für das Erasmus-Programm der Europäischen Union sehr stark geworben habe und vor allem Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern wirklich versucht habe nahezubringen, hey, da gibt's diese bestimmten Möglichkeiten, bewerbt euch doch drauf und nutzt diese Möglichkeit, euch sozusagen zu bewegen, zu vernetzen und durch Mobilität am Ende sozusagen eure Arbeit voranzubringen.
Bleiben wir beim akademischen Austausch. Du bist Mitbegründer und Herausgeber des Wissenschaftsblogs Migrant Knowledge und Co-Organisator der internationalen Forschergruppe In Global Transit. Warum hast du diese beiden Formate ins Leben gerufen? Beziehungsweise was sind wichtige Erkenntnisse, die du aus dieser Arbeit mitnehmen konntest?
Also die wichtigste Erkenntnis ist eigentlich, natürlich sind da viele inhaltliche Erkenntnisse, da sage ich auch gleich noch gern 2 Sätze dazu, aber das sind Impulse, die vor allen Dingen aus dem Deutschen Historischen Institut in Washington gekommen sind, die so ein bisschen mit der Frage verbunden waren, okay, wie stellen wir denn sowas wie einen langfristigen Austausch her? Ne? Also normalerweise, Wissenschaftsbetrieb ist ganz oft so angelegt, da findet ein Workshop statt, eine Tagung statt und ja, man lernt dort interessante Leute kennen, man bleibt auch irgendwie in Kontakt, aber irgendwie haben wir angefangen, über andere Formate nachzudenken, um eben Langfristigkeit ein bisschen stärker zu implementieren. Und das ist sozusagen der Effekt. Da sind internationale Forschergruppen draus entstanden und Netzwerke, wie beispielsweise Migrant Knowledge. Migrant Knowledge ist ein Wissenschaftsblog, der funktioniert nochmal ein bisschen anders. Die Idee ist dort, ich sag mal, aus aktueller Forschung sehr zeitnah praktisch zu berichten. Das war sehr, sehr erfolgreich. Da hängt mittlerweile ein großes Netzwerk an internationalen Wissenschaftlern dran. In Global Transit ist ähnlich gelagert, nur ohne Blog. Aber in Global Transit verfolgte eben auch diese Idee, wie bleiben wir denn vielleicht langfristig in Kontakt und wie bearbeiten wir vielleicht ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Themenfeld, vielleicht in derselben Forschergruppe oder wir finden ein Format, wo wir nochmal extern neue Leute irgendwie einladen können, noch eine andere Tagung mit einem anderen Fokus organisieren können. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Vielleicht ein letzter Punkt noch. Ich hatte jetzt den Migrant Knowledge Blog auf und diese sehr aktuelle Forschung, die wir halt dort in der Lage sind, über dieses Format zu präsentieren, das sind natürlich Projekte, die quellenbasiert sind. Und das ist wiederum was sehr attraktiv ist für jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also worüber reden wir am liebsten? Natürlich über unser tolles Material. Und so ein Format wie Migrant Knowledge ist, also ein Wissenschaftsblog, ist ein ideales Instrument meiner Meinung nach, um sozusagen Forschung auch bekannt zu machen. Also es ist quasi eine Win-Win-Situation. Wir haben diese tollen Inhalte auf unserem Blog. Das macht uns natürlich sehr stolz, ganz ohne Frage. Das ist auch mittlerweile ein wichtiges Medium des Deutschen Historischen Instituts in Washington. Aber auf der anderen Seite machen wir natürlich auch die wirklich tolle Forschung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sichtbar. Und also nochmal, ich glaube, das Kernargument, um was es mir hier geht, ist, kann man nochmal alternativer und vielleicht ein bisschen offener über bestimmte Formate des Austauschs nachdenken. Und das ist, was wir versucht haben, meines Erachtens mit in Global Transit, mit In Search of the Migrant Child, mit Migrant Knowledge relativ erfolgreich.
Ja, vielen Dank. Seit 2018, also nun schon fast seit 5 Jahren, beschäftigst du dich mit Migration und Kindheit, vor allem aber mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in den 1930er und 1940er Jahren. Unter anderem hast du dazu ein internationales wissenschaftliches Netzwerk für das GHI aufgebaut unter dem Titel In Search of the Migrant Child. Was lernen Historikerinnen, was lernen Historiker von der Betrachtung von Migration und Kindheit? Welche neuen Erkenntnisse bietet diese besondere Perspektive?
Also es ist eine sehr schöne Frage und natürlich eine Frage, mit der ich mich, wie du eben schon gesagt hast, schon relativ lange beschäftige. Also auf den ersten Blick ist das scheinbar so eine unsichtbare Gruppe. Ne? Also auch in Bezug zu bereits genannten Aspekten, die wir jetzt schon angesprochen haben, Wissen zum Beispiel oder Transit. Also irgendwie sind Minderjährige, also Kinder und Jugendliche, die scheinen irgendwie so in den traditionellen migrationsbezogenen Quellen so ein bisschen unterzugehen. Die sind mit Erwachsenen unterwegs. Ich interessiere mich, wie du gesagt hast, noch für eine ganz andere Gruppe, für die Gruppe, die eben nicht mit Erwachsenen unterwegs ist. Aber trotzdem ist das eine migrantische Gruppe, die zwar da ist, aber die irgendwie in den Quellen scheinbar unsichtbar bleibt. Bleiben wir bei den Wissensbeständen. Also für die Wissen zur Verfügung gestellt wird, in Bildungseinrichtungen zum Beispiel, wo auch immer sie halt landen, über die sicherlich Wissen angereichert wird in staatlicher Verwaltung. Also das ist dann eher so Statistik. Aber tatsächlich an diese Kinder als Individuen heranzukommen, ist relativ schwierig, wenn wir in die klassische traditionelle Überlieferung von Archiven beispielsweise blicken. Da müssen wir gewissermaßen ganz woanders hinschauen und interessanterweise werden diese Kinder dann auch sichtbar. So, und das ist eine der großen Erkenntnisse dieser International Standing Working Group in Search of the Migrant Child, die ich zusammen vor allem mit Friederike Kind-Kopacz vom Hannah-Arendt-Institut in Dresden, Bettina Hitzer war noch mit dabei, Shirka Noor, die wir da aufgebaut haben, weil wir dort wirklich ganz gezielt den Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der historischen Kindheitsforschung, aber eben auch aus der historischen Migrationsforschung gesucht haben, mit Blick darauf, wo sind denn diese Kinder eigentlich repräsentiert? Und das Bild, was sich dort ergeben hat, war sehr überraschend, vielleicht ist es aber auch nicht überraschend, weil diese Unsichtbarkeit halt dann doch aus so institutionellen Perspektiven kommt. Und ja, man kann sie finden. In Search of the Migrant Child ist tatsächlich eine erfolgreiche Geschichte. Man findet die migrantischen Kinder und man findet sie in sehr interessanten Konstellationen. Also im Mitblick eben auf eine Erwachsenenwelt, natürlich auf kulturellen Wandel, der mit Migration auch verbunden ist, wo es sozusagen um Coping Strategies und diese Dinge geht. Also ich glaube, das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse aus vor allen Dingen dieser Forschergruppe. Es ist keine unsichtbare Gruppe. Das stimmt eben nicht. Sondern man muss quasi bei den Quellen, ich sag mal, etwas kreativer sein. Und dann kann man diese Gruppe tatsächlich analysieren.
Ja, sehr spannend. Danke. Bleiben wir gleich noch bei dem Thema, bei unbegleiteten Kindern und Jugendlichen und Migrantinnen und kommen zu deren Agency. Es werden ja unbegleitete migrantische Kinder und Jugendliche vielfach als Menschen ohne Agency bezeichnet. Stimmt das deiner Erfahrung nach? Beziehungsweise welche Handlungsmacht, welche Agency können minderjährige Migrantinnen und Migranten ausüben?
Das ist eine wunderbare Frage und man muss dazu sagen, also diese Frage von Agency und Kindern, also Handlungsmacht und Kindern in der Geschichte, das ist eine relativ lange Diskussion, die in der historischen Kindheitsforschung Thema ist und auch noch nie zu einem Abschluss gekommen ist. Das ist ja auch okay, das ist wie Forschung funktioniert. Also Menschen ohne Agency stimmt aus meiner Perspektive ganz sicher nicht. Also es ist tatsächlich vielmehr diese Frage, wie wir diese Kinder, diese migrantischen Kinder ausfindig machen und wo wir deren Handlungsmacht irgendwie analysieren können. Es ist also auch wieder eine Frage der Quellen. In dieser International Standing Working Group, die ich erwähnt habe, In Search of the Migrant Child, hat eben genau diese Frage in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv diskutiert mit für meine Begriffe sehr überraschenden Ergebnissen. Denn es stellte sich eben heraus, dass eigentlich niemand zentral mit den erwartbaren Quellen gearbeitet hat, sondern beispielsweise mit Zeichnungen, mit Fotografien, mit Karten. Also mit zum Teil auch sehr schwer zu lokalisierenden Quellen, wie zum Beispiel Tagebüchern und anderem. Welche Handlungsmacht steckt da jetzt wirklich drin? Was wäre meine Antwort? So, wenn ich auf meine Gruppe von migrantischen Kindern, das sind wie gesagt unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in den 1930er und 40er Jahren gucke, dann würde ich sagen, dass sich die Handlungsmacht in Akten der Solidarität und des Widerstands besonders deutlich zeigt. Also wir haben es hier mit einer Gruppe zu tun, die auf der Flucht war, die allein auf der Flucht war und die in bestimmte Transitsituationen sozusagen sich letzten Endes wiedergefunden hat, wo man Agency natürlich schon in Frage stellen kann. Ja, also ich habe beispielsweise, ich arbeite mit einem Tagebuch eines Wiener Juden, der sozusagen der flieht aus Wien mit einem Kindertransport, ist da 15 Jahre alt, Alfred Bader, und wird dann halt in Großbritannien interniert und ab da beginnt wirklich so eine komplett unbestimmte Zeit, wo er auch, wo man jetzt sagen könnte, okay, er hat da eigentlich keine Handlungsmacht, er wird interniert, wird nach Kanada gebracht, hat da überhaupt kein Mitspracherecht und bleibt dann auch in Kanada mehr als ein Jahr in der Internierung. Und wie gesagt, man könnte jetzt sagen, okay, da ist natürlich keine Handlungsmacht, sondern das ist ein verwalteter junger Mensch. So, und das ist es. Und wenn wir aber in sein Tagebuch reinschauen, dann stellt sich die Sache komplett anders dar. Also was er dort dokumentiert, ist tatsächlich Formen von Solidarisierung beispielsweise. Also findet physische Gewalt im Lager statt. Ein Angehöriger der Wachmannschaften schlägt eins dieser anderen Kinder. So, und dann gehen die sozusagen zusammen zum Campkommandanten und die gehen auch nie alleine dahin und berufen sich auf die Lagerordnung. Und das sind schon so Momente, wo ich quasi in meiner eigenen Forschung sowas wie Agency halt sehe. Also das ist mehr, als dass wir es hier mit verwalteten Menschen zu tun haben. Und Akte des Widerstands, da gibt es auch sehr schöne Forschung zum Beispiel zu Frankreich. Laura Hobson-Faure macht da wunderbare Forschung dazu zu Kindern und Jugendlichen in dem Bereich, wo wir genau diese kleinen Momente halt sehen. Und also nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, also Menschen ohne Agency stimmt nicht. Ich glaube, es braucht an dem Punkt mehr Kreativität, was die Quellen angeht. Und wir finden diese Quellen möglicherweise eben nur jenseits der traditionellen Gedächtnisinstitutionen. Und das ist auch was, womit wir uns in dieser anderen International Standing Working Group in Global Transit am Deutschen Historischen Institut in Washington sehr intensiv auseinandersetzen. Also wo auch diese Phasen des Dazwischenseins eigentlich in den Quellen repräsentiert werden, wo die Menschen das reflektiert haben, möglicherweise auch erst in der Erinnerung, erst später, so Zeitzeugeninterviews, Oral History spielt hier auch eine Rolle, Autobiografie und Ähnliches. Aber nochmal, die Agency von jungen Migrantinnen und Migranten ist definitiv da. Und wenn man sich, wie wir das gemacht haben, in Search of the Migrant Child tatsächlich begibt, dann findet man sie auch.
Vielen Dank für diese ganz klare Antwort. Und lieber Sven, herzlichen Dank dafür, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Wir sind auch heute jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts. Ich denke, wir haben eine sehr interessante und sehr spannende Folge heute aufgenommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht.
Das war's von der 7. Episode des Podcasts Transit. Bis zum nächsten Mal.